Der Ausdruck War of Talents ist nicht neu. Was ursprünglich aber insbesondere für qualifiziertes Fachpersonal in Branchen wie Ingenieurwesen oder Informatik galt, ist mittlerweile fast allgegenwärtig. Insbesondere in sich schnell wandelnden Branchen, wie es aber auch unsere Kommunikationsbranche ist. Thomas Lüdecke ist Managing Partner der auf Kommunikation und Marketing spezialisierten PACC Personalberatung mit Sitz in Düsseldorf. Durch seine Tätigkeit als Headhunter, sein Engagement im Bundesverband des DPRG sowie als langjähriger Co-Geschäftsführer der Deutschen Akademie für Public Relations hat er umfassende Einblicke in den Arbeitsmarkt der Kommunikationsbranche. In unserem Podcast heute spricht er mit uns unter anderem über Modern Leadership, wichtige Skills in unserer Branche und die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Hallo Thomas, schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Und ein ebenso herzliches Willkommen an meinen Co-Host und meine Kollegin Beatrice Tah. Hallo Bea.
Hallo Thomas, hallo Janina.
Hallo, grüß dich.
Und auch schön, dass ich dabei sein kann.
Thomas, du bist studierter Diplom-Medienwirt und bist direkt nach deinem Studium in der Kommunikationsbranche eingestiegen. Du warst zuerst Kommunikationsberater bei BCW in Frankfurt und danach bei Compassion in Düsseldorf. Und nach 5 Jahren in der Agenturbranche hast du 2010 gemeinsam mit deinem Co-Geschäftsführer Philipp Müller PACC gegründet. Und damit habt ihr euch in der Personalberatung sozusagen neue Standbeine aufgestellt. Wie ich schon gesagt habe, ihr seid spezialisiert auf die Bereiche Kommunikation und Marketing und gehört heutzutage zu den Besten in eurer Branche. Magst du uns mal erläutern, wie es dazu kam, dass du ja relativ schnell oder beziehungsweise nachdem du eine gewisse praktische Erfahrung in unserer Branche gesammelt hast, gesagt hast, jetzt geht's ab in die Selbstständigkeit und du spezialisierst dich auf Personalberatung?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ich das so höre, 10 beziehungsweise 11 Jahre, dann wird mir ganz schwindelig, dass es schon so lange her ist. Muss ich ein bisschen grübeln in den grauen Zellen. Nein, eigentlich gab es damals 1000 Gründe, das nicht zu tun, was wir jetzt tun. Und zwar ist nur nicht bewusst. Und das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation für eine Gründung. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ist es zum Glück nicht. Damals war auch schöne Parallele zu heute quasi. Krisenzeit, Finanzkrise, gerade mehr oder weniger in den letzten Zügen. Zum Teil ging es da auch schon wieder aufwärts, aber das war eigentlich so die Zeit, in der wir uns dann in die Richtung orientiert haben. So, das war einer der Gründe, die unter anderem dagegen gesprochen haben, sich so ein Risiko einer Gründung anzutun. Andererseits rückblickend eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil in solchen Phasen sortiert sich ja, wie man jetzt ja auch merkt, ziemlich viel neu und das war, glaube ich, unsere Chance. Wir sind da in ein Themenfeld reingerutscht, ein Stück weit aus der Kommunikationsarbeit raus, sozusagen in die Vermittlung für Kommunikation. Das hat sich tatsächlich irgendwann einfach so ergeben. Also wir sind tatsächlich öfter angesprochen worden, gut vernetzt unterwegs waren und, glaube ich, einen ganz guten Blick dafür hatten, wer wo hinpasst und haben daraus dann letztendlich einfach ein Geschäftsmodell gesagt. Irgendwann hat mein bis heute lieber Kollege Philipp Müller angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt übrigens gekündigt, du kannst jetzt auch kündigen, kann losgehen. Und ich nur so, ja, womit denn? Und dann haben wir uns mal hingesetzt und ein paar Gedanken gemacht. Das war so ein bisschen die Ausgangssituation und ist vielleicht auch einer der Gründe, und das hält bis heute an, dass wir eigentlich gar keine typischen Personalberater sind. Wir haben selbst ausschließlich bei uns im Team Leute sitzen, die aus der Kommunikationsbranche, aus der Kommunikationsarbeit kommen, wie wir eben selbst auch. Und ich glaube, dass das auch unseren USP ein Stück weit ausmacht.
Also sehr praxisnah.
Ja, würde ich so sagen. Theoretiker sind wir, glaube ich, nicht.
Magst du uns erzählen, wie sich denn eure Firma in den letzten 10, 11 Jahren entwickelt hat? Wie viele habt ihr denn jetzt an Bord? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Genau, also wir sind zu zweit tatsächlich gestartet, sind eigentlich immer sozusagen organisch auch relativ langsam gewachsen. Ich finde das eigentlich ganz gut, deswegen betone ich es auch so. Uns geht es nämlich nicht um Größe, sondern eigentlich darum, dass wir das Team haben, was sozusagen bei uns gut funktioniert, mit dem wir unseren Job gut machen können am Ende des Tages. Das sind aktuell 7 Kolleginnen und Kollegen, die wir im Team sind. Also eine Größenordnung, wo definitiv noch jeder jeden sehr gut kennt und das auch hauptsächlich in Düsseldorf mit einer Kollegin, die jetzt neu dazugekommen ist in Hamburg.
Mit 7 Personen deckt er ja auch nicht nur ein Themenfeld ab. Ich denke, dass Headhunting mit Sicherheit eines eurer Hauptthemen ist. Ihr bietet aber noch eine ganze Reihe an Dienstleistungen rundherum um dieses Thema an. Ihr macht unter anderem Interimsvermittlungen. Ihr beratet auch, wenn es um Outplacements geht. Ihr macht Karriereberatung. Kannst du so ein bisschen erläutern, wie die Aufteilung dieser einzelnen Leistungen ist und wie sich das vielleicht auch verändert hat, ob gewisse Dienstleistungen jetzt gerade durch Corona oder vielleicht einfach in den letzten Jahren stärker angefragt werden und wie sich das einfach so ein bisschen mischt?
Ja, gerne. Also das Thema Vermittlung ist tatsächlich unser Hauptgeschäftsfeld, wenn man so will. Also unser Hauptjob ist es, Personen und Arbeitgeber möglichst gut und möglichst langfristig zusammenzubringen. Das macht schon den meisten Anteil aus. Das Thema Interimvermittlung ergibt sich so ein Stück weit aus diesem Job heraus, weil es öfter mal Situationen gibt, wo zum Beispiel eine Kommunikationsleitung vakant ist und wir dafür sorgen, dass dann diese Vakanz quasi, bis dann jemand festgefunden worden ist, durch eine Interimmanagerin oder einen Interimmanager abgedeckt werden kann. Das ist ein Thema, was in der Kommunikation noch nicht so stark verbreitet ist. Es gibt da inzwischen einige Interim-Managerinnen und Manager, die sich darauf spezialisiert haben, die nur das machen, schon seit vielen Jahren, auch durchaus sehr erfolgreich damit sind. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Branchen, wie zum Beispiel auch im Bereich HR, ist es noch verhältnismäßig kleines Feld und eher unüblich in dem Bereich. Aber es ist, wie gesagt, es kommt immer wieder vor. Und ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass es in dieser Krisenphase jetzt ein größeres Thema wird, weil dadurch natürlich auch viele Unsicherheiten und Vakanzen teilweise entstehen. Aber kann ich jetzt gerade noch nicht so sagen. Was allerdings tatsächlich schon auffällt, ist ein Bereich, den wir jetzt seit zweieinhalb Jahren etwas stärker mitmachen, ist das Thema Outplacement, wie ihr es gerade schon angesprochen habt. Wir begleiten insbesondere erfahrene Kandidatinnen und Kandidaten dabei, einen neuen Job zu finden, in Phasen, wo sie sich mit ihrem Arbeitgeber geeinigt haben, auszusteigen. In welchen Konstellationen auch immer. Das ist ja eine sehr individuelle Angelegenheit. Ist in der Regel auch eine etwas längerfristigere Begleitung mit verschiedenen Modulen, Inhalten und Themen, die man da bespricht. Da haben wir schon gemerkt, dass das ein größeres Thema wird aktuell. Wir betreuen da auch einige Kandidaten im Moment, die jetzt auch durch Umstrukturierung in der Vergangenheit sich einfach neu orientieren wollten oder zum Teil auch mussten. Es wird, glaube ich, deswegen gut angenommen, weil wir auch da sozusagen wieder dieses Spezialistentum am Ende des Tages mitbringen und als USP auch ein Stück weit haben. Bin ich ja ehrlicherweise auch großer Fan von. Das wird sich, glaube ich, so schnell auch nicht bei uns verändern. Wir sind seit 11 Jahren jetzt in der Kommunikation und im Marketing unterwegs und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und das können wir natürlich auch bei solchen Outplacement-Prozessen dann ausspielen. Wir kennen ja die Branche. Wir wissen, wir sprechen die Sprache der Kandidatinnen und Kandidaten. Bei uns geht es nicht darum, einfach nur einen Lebenslauf schön zu machen.
Noch eine kurze Frage zu dem Thema Interimsvermittlung. Würdest du sagen, dass die Firmen das Risiko zum Teil unterschätzen, wenn diese Position über mehrere Wochen, vielleicht Monate vakant ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Beweggründe sind da durchaus unterschiedliche. Manchmal ist es auch einfach, wie so häufig manchmal in so Personalthemen, ganz überraschend, dass man vor einer Herausforderung steht, die man vielleicht vorher so nicht absehen konnte. Nicht jede Vakanz entsteht ja plangemäß, sondern manchmal passiert es auch einfach so durch Krankheit oder anderweitige Ausfälle. Dann stellt sich die Frage oft erst in so einer Situation. Also das ist, glaube ich, oft etwas, was nicht so wirklich geplant wird, der Einsatz eines Interim-Managers. Oft ist es auch tatsächlich so, dass wir angerufen werden oder dann in der Diskussion das Thema Interim-Management einbringen und dann jemanden vorstellen und die Person fängt dann eine Woche teilweise später schon an. Also manchmal ist es wirklich extremst kurzfristig. Auch darauf muss man halt dann eingestellt sein.
Spannendes Thema, Interimsmanagement oder Interimsvermittlung vielmehr. Machen wir jetzt einen Schlenk zu ein bisschen höherer Flughöhe zu unserer Branche, zu der Kommunikationsbranche als solche, die ihr ja wirklich aus der Hosentasche heraus kennt, seit vielen Jahren quasi lebt und deswegen, glaube ich, auch relativ gut überschauen könnt und auch zusammenfassen könnt, was denn so diese größten Veränderungen waren, die wir so, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt erlebt haben. Und dann auch gleich die Frage, was diese Veränderungen fürs Recruitment, also in der Kommunikationsbranche, bedeuten.
Tja, das ist eine große Frage, die man eigentlich immer wieder mit dem gleichen Wort beantworten kann, nämlich Digitalisierung. Und in irgendeiner Form stimmt das.
Das lag mir auf der Zunge.
Ja, das ist natürlich etwas, was nicht nur die Kommunikationsbranche verändert, aber vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen konkreter zu fassen, was eigentlich Digitalisierung bedeutet, weil das ist ja letztendlich tatsächlich das, was über den meisten Dingen drüber schwebt oder drinsteckt. Ein Thema, was ja auch aktuell sehr viel diskutiert wird, ist die datenbasierte Kommunikation, also Umgang, Auswerten, Lesen von Daten und damit in der Kommunikation arbeiten, ob das für externe Kanäle ist oder für interne Kanäle, sei erstmal dahingestellt. Es wird einfach deutlich normaler, dass wir mit Daten arbeiten, auch in der Kommunikation. Das ist, glaube ich, für den einen oder anderen, die eine oder andere durchaus gewöhnungsbedürftig. Und ich glaube, dieses Thema Digitalisierung führt auch dazu, dass sich das, was wir vielleicht so als Basics, als Grundlagenqualifikation, die man für den Job in der Kommunikations- und ich sage es auch mal in der Marketingwelt, sprechen wir vielleicht später noch drüber, inwiefern das vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenwächst. Die Basics, die man vielleicht braucht in dieser neueren, digitaleren Welt, andere sind als die, die man vor 10 Jahren oder 15 Jahren gebraucht hat. Und ich glaube, das ist teilweise so ein Thema, was uns schon auch im Recruiting durchaus vor Herausforderungen stellt, weil wenn man sich Jobprofile anguckt, das wird halt alles von den Anforderungen immer mehr in die Richtung digitale Kommunikation, in welcher Ausprägung auch immer gehen. Und ich sehe teilweise wirklich ein Qualitätsproblem bei diesen neuen Basics, wenn man von denen mal so sprechen kann, die neuen Grundlagen. Und dazu zählt beispielsweise auch ganz banal der Umgang mit eben sozialen Medien wie LinkedIn oder Twitter. Das klingt jetzt so selbstverständlich, aber das in einen unternehmerischen Kontext zu setzen, ist eben dann doch nicht ganz so trivial, wie es vielleicht dem einen oder anderen auf dem Papier erscheint. Und ich glaube, eine Herausforderung, die sich auch in den letzten Jahren so ergeben hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Kommunikationsbranche geschafft hat, genug junge Leute für diese Branche zu begeistern im Laufe dieser ganzen Entwicklung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Also im Moment erlebe ich ein extremes Recruiting-Problem. Es gibt einfach viel mehr Stellen, als es interessante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Mag vielleicht gerade ein spezieller Effekt nach der Pandemie oder zum hoffentlich Ende der Pandemie sein, aber ich bin da nicht so optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung, mit der wir gerade im Recruiting dann auch die nächsten Jahre noch zu tun haben werden.
Ja, und wo ich mir vorstellen könnte, dass auch von Seiten der Unternehmen da gerade im HR-Bereich auch, ja, wie sagt man, eine To-Do-Liste oder eine Hausaufgabe noch zu erfüllen ist, weil ich glaube, dass man da auch, dass da auch möglicherweise viel an Weiterentwicklungspotenzial innerhalb der Unternehmen brach liegt, möglicherweise.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, es geht nicht nur um Employer Branding, ne? Also es geht auch um echte Veränderungen. Employer Branding ist für mich eigentlich immer nur so das, was ich nach außen dann verkaufe, um einen Job oder einen Bereich attraktiv zu machen. Aber es müssen halt entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden und das gilt eben auch für die Kommunikationswelt. Damit so ein Job attraktiv ist, muss auch da entsprechende Rahmenbedingungen geschafft werden.
Und es wird ja auch nicht nur durch die HR-Abteilung gesteuert, sondern am Ende des Tages muss ja die Kommunikationsabteilung den Bedarf melden und sagen, wir brauchen ein Team, was gemischter ist, was diversifizierter ist, wo auch junge Leute sind, damit einfach ganz unterschiedliche Themen abgedeckt werden und auch neue Themen mit reinkommen. Da liegt es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen an den Kommunikatoren an sich, da das Team auch entsprechend zusammenzustellen.
Ja, das ist eine große Herausforderung zum Teil. Ne? Also das fängt ja, wenn du das Thema Diversität ansprichst, klar, Diversität hat viele Facetten, aber unter anderem auch die Facette, wie viele Männer, wie viele Frauen sind in einem Team. Im Moment kenne ich eher so die Situation, dass wir teilweise auch mit 100% Frauenteams zu tun haben, was auch nicht divers ist. Oder eben, was das Thema Qualifikation angeht, mit 100% Leuten aus kommunikationswissenschaftlichen Studiengängen, was eben auch nicht divers ist. Und glaube ich auch dazu führt, dass dann wiederum bestimmte Kompetenzen möglicherweise in so einem Team fehlen.
Kommen wir einmal zu den Veränderungen für euch durch Corona. Wir alle haben dadurch krasse Veränderungen ja hinnehmen müssen, mit Sicherheit auch für euch als Recruiter. Ich kann mir vorstellen, dass das sowohl Einfluss einmal auf eure Anfragevolumina hat, aber natürlich auch in irgendeiner Form inhaltlich. Fangen wir mal mit dem ersten Thema, mit den Zahlen an. Gab es bei euch durch Corona einen Einbruch, weil einfach die Unternehmen vielleicht erstmal mit sich selbst beschäftigt waren oder weil die Leute einfach in der Pandemiezeit auch gar nicht bereit waren zu wechseln? Oder vielleicht war auch das Gegenteil der Fall, dass die Leute irgendwie auf einmal stärker nachgedacht haben und dadurch die Fluktuation höher wurde, weil die Menschen viel über ihr Leben irgendwie philosophiert haben, gesagt haben, sie wollen was Neues angehen. Wie ist da bei euch so der Stand der Dinge gewesen?
Ja, ich glaube, von einem echten Einbruch kann man durchaus sprechen, aber der hat letztendlich auch nur 6 Wochen gedauert. Vielleicht waren es 7, vielleicht waren es 6,5, ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall tatsächlich nicht lange, fühlte sich in der Zeit aber lange an. Das war eben letztes Jahr ab Mitte März, wo im Prinzip alle Kunden, bis auf einer, da kann ich mich noch dran erinnern, die Recruiting-Prozesse auf Eis gelegt haben und wir einfach die Beine hätten auf den Tisch legen können oder die Füße auf den Tisch legen hätten können, haben wir natürlich nicht gemacht, weil man natürlich überhaupt nicht wusste, in welche Richtung das sich jetzt nun alles entwickeln wird. Ich glaube, das ging vielen so. Dann ging es aber erfreulicherweise wieder relativ normal weiter. Laufende Prozesse wurden in der Regel fortgesetzt, nachdem man sich ein bisschen sortiert hatte und auch wusste, wie man jetzt Gespräche führt und wie man das Ganze eben auch digital abbilden kann. Das war ja nun mal eben noch nicht so selbstverständlich. Das heißt also, das letzte Jahr verlief am Ende des Tages eigentlich im Recruiting relativ normal, würde ich sagen. Richtig spannend wurde es eigentlich dann tatsächlich dieses Jahr, insbesondere was das Thema eben Fachkräftemangel ein Stück weit auch angeht. Also wir haben jetzt dieses Jahr einen enormen Anstieg an Anfragen gehabt und Mandaten, die wir dann umgesetzt haben, wie wir es in den letzten 11 Jahren noch nicht hatten. Also das fiel schon extrem auf. Also hatten durchaus bisher sehr arbeitsreiche Monate, das kann man nicht anders sagen. Auch verbunden mit vielen Herausforderungen. Also nur weil es Vakanzen gibt und wir dann häufiger angefragt werden, heißt es nicht automatisch, dass diese Vakanzen leichter besetzt werden können. Das ist halt so die Herausforderung, die wir im Moment haben. Also es gibt halt schon jetzt auch inzwischen, glaube ich, eine recht hohe Wechselbereitschaft. Und ich habe den Eindruck, die steigt gerade auch noch eher weiter, als dass es eher beständiger wird, was die ganze Situation einfach noch ein bisschen verschärft.
Haben sich dadurch auch die Stellenprofile oder die Suchprofile verändert? Muss jetzt zwingend jede Vakanz auch automatisch anbieten, dass man aus dem Homeoffice arbeiten kann oder vielleicht sogar das Gegenteil? Wollen die Leute auch unbedingt vielleicht wieder ins Büro und reine Homeoffice-Stellen sind überhaupt nicht beliebt? Was sind da so eure Erfahrungen? Also hat Corona Einfluss gehabt darauf, wie PRler arbeiten wollen und vielleicht auch auf die Skills, die sie mitbringen sollen?
Also ich würde mal schon sagen, dass es Unternehmen oder Arbeitgeber, die es nicht anbieten, hybrid oder zumindest teilweise von zu Hause aus zu arbeiten oder von wo auch immer, dass sie es sehr schwer haben werden. Das würde ich sagen, kann man schon sehr klar sagen. Es gibt immer noch einzelne Beispiele, wo 100% Präsenzpflicht gefordert werden, teilweise schon beim ersten Kontakt im Bewerbungsgespräch, das erste Gespräch zwingend vor Ort sein muss. Da gibt es dann viele Bewerberinnen und Bewerber, die den Kopf schütteln und dankend ablehnen, weil sie vermuten, so wird das dann auch im Job sein. Man muss immer 100% vor Ort sein, damit viele negative Faktoren verbinden und dann eher von Anfang an gar nicht erst in den Prozess einsteigen. Also so gesehen, das glaube ich ist schon ein Thema, was bleiben wird. Wie genau das aber im Detail mal ausgestaltet wird, ich würde sagen, da kann man jetzt noch nicht so den klaren Weg erkennen. Da gibt es immer noch sehr unterschiedliche Regelungen. Viele suchen auch noch nach der Regelung, die für ein Unternehmen funktioniert oder nicht funktioniert. Wir hatten jetzt interessanterweise bei uns öfter mal festgestellt, dass größere Plattformunternehmen, also eher digitale Unternehmen, für die wir arbeiten, eher interessanterweise diejenigen sind, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne im Büro hätten und irgendwie Industriekonzerne, die seit 150 Jahren unterwegs sind, total offen sind und sagen, ja, wenn da jemand zwei Tage die Woche im Büro ist, ist das schön, aber muss auch nicht. Also da gehen die Erwartungen tatsächlich so ein bisschen auseinander. Habe ich auch selbst mir anders vorgestellt. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, wie unterschiedlich das Thema noch gehandhabt wird. Aber was sonst Stellenanzeigen oder überhaupt Ausschreibungen angeht, würde ich schon vielleicht zwei Feststellungen machen. Das eine ist, ich habe den Eindruck, dass die sich kaum noch unterscheiden. Das ist echt eine gewisse Herausforderung, glaube ich, für den Bewerberinnen- und Bewerbermarkt, da überhaupt einen Überblick und eine Abgrenzung hinzukriegen, worauf bewerbe ich mich einfach. Und das ist etwas, was ich tatsächlich in so Bewerbungsgesprächen oder Beratungsgesprächen auch ganz, ganz nach vorne immer stelle. Ich sage, wir müssen erstmal verstehen, was sozusagen das Problem, was die Herausforderung eines Arbeitgebers ist, die jemand lösen möchte, indem er eine Vakanz besetzt. Und das steht ja, ich sag mal, idealerweise in der Stellenanzeige drin, aber oft eben auch nicht. Und wenn die alle gleich aussehen und überall drin steht, jeder muss sich mit LinkedIn, Twitter, interner Kommunikation, externer Kommunikation, Content Management und so weiter und so fort auskennen, die Liste ist lang und die Stellenanzeigen sind meistens umso länger, dann ist es halt schwierig, da sich zu differenzieren auch ein Stück weit. Das ist ein so ein Thema und ich glaube, ein anderes Thema ist, viele PR-Menschen müssen sich einfach mal klar machen, dass sie eben nicht nur kommunizieren, um zu kommunizieren, sondern damit irgendwie einen Zweck erreichen müssen. Dass das im idealen Falle ein unternehmerischer Zweck ist, eine Wertsteigerung, irgendein Bezug zum Geschäftsmodell des Arbeitgebers. Und das ist, glaube ich, für viele immer noch eine gewisse Herausforderung. Und da schließt sich auch so ein bisschen dieser Kreis wieder zum Thema datenbasierte Kommunikation, eben das Thema Zielgruppen verstehen, Themen aufzugreifen, wirklich zu durchdringen, wie man Zielgruppen erreichen kann. Das ist ja nun mal in den letzten Jahren nicht unbedingt einfacher geworden. Wenn man sowas gut kann, wird man gebraucht als Kommunikatorin oder als Kommunikator. Und das ist, glaube ich, vielen noch nicht so klar. Viele haben noch so diese Brille auf, sagen, ich habe das mal gelernt, ich habe Journalismus gemacht, ich kann gut schreiben und jetzt bin ich Pressesprecher und das bleibe ich die nächsten 10 Jahre. Da würde ich sagen, Achtung, Warnung, Warndämmchen geht an, wird nicht so passieren.
Das finde ich jetzt relativ überraschend, weil ich also persönlich jetzt davon ausgegangen wäre, dass das quasi das A und O ist, dass man als Kommunikationsmensch die Zielgruppe kennen sollte und genau wissen sollte, für wen man was kommuniziert.
Denke ich auch immer. Genauso wie ich denke, dass Kommunikationsleute auch schreiben können sollten. Leider auch eine der größten Hürden im Bewerbungsprozess.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir noch eher vorstellen. Das, was du jetzt gesagt hast zum Thema Schreibexpertise, was ich aber auch ehrlich gesagt überraschend fand oder auch nicht so genau weiß, wie ich das beurteilen soll, ist dein erster Aspekt mit dem Thema, ja, also kein nicht mehr so klar wissen, was wird eigentlich von mir erwartet, wenn ich mich bewerbe, weil eigentlich alles erwartet wird. Es klang für mich jetzt tatsächlich so, Janina hat es im Intro ja auch schon gesagt, dass wir über die eierlegende Wollmilchsau sprechen wollten. Klang für mich jetzt tatsächlich doch eher so, dass viele Unternehmen die eierlegende Wollmilchsau suchen. Ist das so?
Ja, also ich würde dem nicht unbedingt widersprechen. Also das Thema haben wir schon sehr häufig. Das ist, auch wenn wir dann in Briefings gehen und darüber diskutieren, wie eine Stelle ausgestaltet sein soll, dass das oft eine sehr lange Liste ist. Und wenn man das mal runterbricht, dann oft man denkt irgendwie, das sind jetzt eigentlich nicht eine Stelle, sondern drei Stellen, die wir hier gerade beschreiben. Und in den letzten Jahren hat sich halt der Job in der Kommunikation auch durchaus ausdifferenziert. Jemand, der sich mit Social Media sehr gut auskennt, ist nicht zwangsläufig ein guter Pressesprecher oder eine gute Pressesprecherin oder was auch immer. Also auch das Thema Content Management kann man ja ausdifferenzieren und aus verschiedenen Bereichen sehen. Ist das jemand, der eher Projektmanagement macht, Kanäle kennt, das organisatorisch im Unternehmen auf die Beine stellt, oder ist es jemand, der aus der Content-Ecke kommt, also Text versteht, Inhalte aufbereiten kann über verschiedene Medien hinweg? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, wenn dann das dazu führt, dass Unternehmen sagen, ich brauche eigentlich jemanden, der das alles sehr gut kann. Und dann kann ich halt immer nur sagen, es gibt in der Regel niemanden, der das alles sehr gut kann. Man kann in der Regel Facetten davon sehr gut. Man muss dann einfach gucken, wie man das organisiert. Und je nach Größe von Teams gibt es halt die Möglichkeit, dass aufzuteilen und Kompetenzen entsprechend auszurichten, ist es aber halt eben nicht immer möglich. Und das ist, glaube ich, schon echt ein Thema, weil ich sage mal so, das, was an Anforderungen da an die Kommunikationsabteilung gestellt wird, ist nicht weniger geworden in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich unmöglich, dass jemand sowas alles immer abdecken kann.
Es gibt ein Thema oder beziehungsweise ein Skill, der insbesondere auch in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz stark zugenommen hat durch die Arbeit im Homeoffice, sei es gezwungenermaßen durch Corona oder vielleicht auch, dass dadurch jetzt langfristig eine Umstellung so in der Arbeitsweise erfolgt und die Menschen einfach flexibler ihren Arbeitsort auswählen können. Dazu zählt dies Führung auf Distanz. Also Führungskräfte müssen ja heutzutage da ganz anders auf ihre Mitarbeiter eingehen, weil sie halt nicht mehr jeden Tag 8 Stunden mehr oder weniger vor sich sitzen haben. Ihr eins eurer Hauptthemen ist auch, dass ihr sagt, ihr unterstützt halt eure Klienten dabei, auch zeitgemäße Führungskräfte zu finden. Damit einhergeht ja dieses Thema einfach moderne Führung, wie zum Beispiel Führung auf Distanz. Was sollten moderne Führungskräfte deiner Meinung nach heutzutage optimalerweise mitbringen oder wie läuft moderne Führung ab? Wie sollten sie ihr Team managen und wie sollten sie dabei auch sich selbst managen? Und was sind vielleicht auch so die größten Herausforderungen bei moderner Führung?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Thema natürlich, weil wo fängt man an? Ich würde auch nicht pauschal behaupten, dass Führen auf Distanz, wie es jetzt ja tatsächlich in den meisten Teams in den letzten Monaten und anderthalb Jahren der Fall war, automatisch moderne Führung ist, ne? Also auch auf Distanz kann man nicht modern führen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher eine Grundfrage irgendwie, in welcher Situation befinden wir uns jetzt gerade in vielen Teams und Organisationen, was so Herausforderungen angeht. Und da spielt natürlich die Pandemie eine große Rolle, weil sie halt viele Dinge nochmal verstärkt hat, weil sie die Herausforderungen eher größer und nicht kleiner gemacht hat. Und dazu zählt für mich vor allem der Umgang mit Komplexität. Das ist ein großes Thema, der Umgang mit Druck. Es wird auch nicht weniger Druck, sondern eher mehr Druck. Und es ist nicht nur Zeitdruck, es ist auch Leistungsdruck, es sind Erwartungshaltungen, die damit einhergehen. Wir hatten ja eben schon über das Profil eines Kommunikationsprofis gesprochen, was jetzt auch nicht kleiner vom Umfang her geworden ist, sondern größer. Und gleichzeitig dann aber Restrukturierungsprogramme, die mehr Effizienz fordern, die eine andere Art von Kommunikation fordern. Es gibt im Moment, also betrifft fast alle, nicht alle, aber schon ein Großteil unserer Kunden auch, die uns beauftragen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, dass sie gleichzeitig in großen Umstrukturierungsphasen sind, wo auch viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Also das eine schließt das andere auch an der Stelle nicht aus, zeigt aber auch, dass da gerade einfach super viel Veränderung stattfindet, neue Kompetenzen in Teams geholt werden und das natürlich auch zu Reibung führt und zu Unsicherheiten. Und ich glaube, da oder damit hat man eigentlich schon die Situation, in der sich Führungskräfte oft befinden, gerade ganz gut beschrieben. Und was kann man daraus ableiten? Ich glaube, dass das Thema Gesundheit tatsächlich eins der zentralen Themen sein sollte. Und zwar Gesundheit sowohl für die Führungskraft selbst, natürlich, ist wie im Flugzeug, erstmal sich selbst versorgen, dann den Rest versorgen. Führungskraft, die das selbst für sich nicht im Griff hat, wird wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, das Team entsprechend zu managen. Und dann natürlich aber eben auch fürs Team. Ein zweiter großer Punkt ist Thema Motivation. Ist auch etwas, da sind wir wieder auch beim Thema Distanzführung, was nicht einfacher dadurch geworden ist. Man muss sehr individuell auf verschiedene Hintergründe Rücksicht nehmen. Manche Leute sitzen alleine zu Hause, manche Leute haben die Familie mit 3 Kindern. Also jeder hat komplett unterschiedliche Situationen und Herausforderungen und die Führungskraft muss idealerweise auf alles in irgendeiner Form individuell Rücksicht nehmen. Macht's gerade nicht unbedingt einfacher. Und das Ganze eben auch noch auf Distanz. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, tatsächlich das, was jetzt gerade ja schon immer so ein bisschen durchklingt, das Thema Teamorientierung. Also ich glaube, dass Führungskräfte, die von oben nach unten führen und diesen Teamgedanken nicht mehr sehen, es zunehmend schwieriger haben werden. Und da sind wir auch schon eher so bei diesem Thema moderne Führung. Ich glaube, dass das auch ein zentraler Punkt ist. Eine Führungskraft ist nicht mehr eine Person, die einfach über dem Team steht, sondern einfach auch ein Teil des Teams ist und ja, auf diese Art und Weise halt nochmal eine ganz andere Zusammenarbeit auch in den Vordergrund stellt. Was im Übrigen nicht bedeuten sollte, und das, glaube ich, ist so eine Herausforderung, die schon auch viele Führungskräfte gerade haben, dass sie auch extrem operativ in allen Bereichen mit drin sein müssen. Das ist auch so ein Thema, was wir immer wieder diskutieren. Wie operativ muss eine Führungskraft sein? Ich würde sagen, fit muss sie tatsächlich inzwischen in sehr vielen Bereichen auch operativ sein. Eine Führungskraft, die nicht versteht, wie ein LinkedIn-Profil und ein LinkedIn-Algorithmus arbeitet, aber gleichzeitig eine der Hauptzielvereinbarungen mit dem Vorstand ist oder für die eigene Arbeit eine professionelle LinkedIn-Platzierung, da gibt's halt dann, da driftet was auseinander, da ist man irgendwann nicht mehr sprechfähig, wenn man das immer an ein Teammitglied irgendwie ausgliedern muss sozusagen. Also das ist eigentlich so der Kontext aus meiner Sicht und ich denke, dass das Thema moderne Führung etwas ist, was in vielen Unternehmen einfach noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube, dass jetzt auch in der Phase der Pandemie manchmal aus Reflex oder aus welchen Gründen auch immer zur Not heraus viele wieder so in alte Muster verfallen sind. Ich hoffe aber, dass das tatsächlich eher nur so ein kurzfristiger Reflex ist und wir eher in Zukunft mit Führungskräften zu tun haben, die diesem Gedanken folgen. Also dem, den ich eben beschrieben habe.
Und ich denke, es ist auch völlig legitim, dass es ein Prozess ist, diese moderne Führung mit Leben zu wecken und sich auch anpassen wird mit den Dingen, die man daraus lernt, weil das bleibt ja nicht in Stein, also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, so jetzt haben wir es definiert, das ist moderne Führung und das ist dann für immer und ewig so. Und deswegen, ich finde es ganz spannend, ihr habt ja auch, haben wir in unserer Vorrecherche herausbekommen, letzten Dezember, glaube ich, eine Initiative gegründet und zwar Modern Leaders heißt sie, in der ihr, so wie ich das verstanden habe, ja, Führungskräfte aus diversesten Unternehmen zusammenbringt und Austausch fördert. Oder was verbirgt sich konkret hinter der Initiative? Vielleicht kannst du uns kurz was dazu erzählen.
Ja, gerne. Also das ist tatsächlich so ein bisschen aus der Situation rausgeboren, die ich eben schon auch beschrieben habe, weil wir festgestellt haben, dass es eben tatsächlich noch einen großen Schritt nach vorne bedarf, um moderne Führung, so wie ich es eben auch schon anskizziert habe, in Unternehmen zu verankern. Das ist alles noch nicht so weit, wie man das denkt. Das hat uns dazu geführt, mal mit Führungskräften ins Gespräch zu gehen aus der Kommunikationsbranche, Kommunikations- und Marketingbranche, die da, glaube ich, schon viele richtige Impulse und entsprechende Erfahrungen mitbringen, also Impulse setzen, Erfahrungen mitbringen, was das ganze Thema moderne Führung angeht, die da auch ein gewisses Mindset am Ende des Tages mitbringen. Also nur mal ne, so als Beispiel irgendwie für Modern Leaders ist es eigentlich selbstverständlich, Veränderung als Normalzustand anzusehen und nicht als Ausnahmesituation, weil ein Modern Leader hat verstanden, dass sich das nicht so schnell ändern wird und der sieht das auch eher als Vorteil und als Chance als Problem. Oder der Umgang mit Widerständen ist auch eine Selbstverständlichkeit, gehört auch aus unserer Sicht zu diesem Verständnis von moderner Führung. Wir haben da so ein paar Punkte definiert, bis hin auch zum Thema Spaß bei der Arbeit, ja, ganz banal. Also Leadership ist für uns auch nichts, zu dem man gezwungen oder getragen werden sollte, sondern schon, wo man auch vermitteln darf, dass es etwas Positives ist. Und da haben wir, wie gesagt, mit diesen 20 Leuten, die wir zum Start dabei hatten, eben diese Initiative gegründet, die sich auch alle 2 Wochen trifft. Digital macht's möglich. Ich glaube, das wäre in der Präsenzmäßig wäre es nicht möglich gewesen. So können wir uns alle 2 Wochen austauschen, haben immer ein bestimmtes Thema, was für diesen Austausch herausgesucht wird oder durch die Gruppe eingebracht wird und diskutieren. Das ist also ein Erfahrungsaustausch in einem kleinen Rahmen zu teilweise sehr persönlichen Themen, teilweise aber auch allgemeineren Themen, zu Herausforderungen im Alltag. Viele Punkte von denen, die wir da eben auch schon hatten, tauchen auch da in der Runde auf, meistens immer ganz konkret an einzelnen Beispielen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise da auch einen Beitrag dazu leisten können, mehr so diesen Gedanken auch in Unternehmen reinzutragen. Und ich würde sogar behaupten, dass Kommunikationsmenschen dafür eigentlich eine ganz gut geeignet sind, eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Und wenn jetzt jemand Mitglied werden möchte, der uns hört, dann geht er auf eure Seite?
Dann geht er auf unsere Seite, meldet sich und dann sprechen wir mal. Wir haben nicht das Ziel, riesig groß zu werden, aber werden den Kreis sicherlich in der nächsten Zeit auch noch erweitern und dann gehen wir da mal ins Gespräch.
Werfen wir zum Schluss mal einen Blick in die Zukunft. Wir haben ja gerade schon ganz viel über Themen gesprochen, die gerade im Fluss sind, die sich verändern, die sich durch die letzten Monate verändert haben. Was würdest du aber sagen, wo entwickelt sich die Branche hin? Werden die Disziplinen wie HR, Marketing, PR noch stärker zusammenwachsen? Glaubst du sogar, dass die irgendwann verschmelzen werden? Siehst du vielleicht ganz, ganz neue Profile, Jobprofile entstehen oder welche, wo du sagst, da wird einfach eine ganz, ganz große Nachfrage sein und das haben viele Unternehmen noch nicht erkannt. Kannst du einfach uns so ein bisschen so einen Einblick geben, was du glaubst, was jetzt so auf die Branche zukommt?
Also ich glaube, vieles sortiert sich tatsächlich gerade noch. Ich bin aber ziemlich sicher, dass dieses Thema Marketing eine größere Rolle spielen wird. Tut es ja jetzt aktuell auch schon. Viele Suchen, die wir haben, sind Hybrid-Suchen. Das heißt, wir suchen jemanden, der oder die Marketing und PR gleichermaßen versteht. Oder wie wir es in dem letzten Fall hatten, zwei Abteilungen zusammenführt. Das war ein größeres Unternehmen, das eine Marketing- und eine Kommunikationsabteilung hatte. Und die Aufgabe der Person, die wir gesucht haben, ist es, beide Abteilungen zu führen, aber auch zu einer zusammenzuführen. Was durchaus ja eine Herausforderung ist, wie die Diskussionen, die wir ja schon über viele Jahrzehnte, glaube ich, führen, was die beiden Disziplinen und was Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten angeht, betrifft. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das kommen wird. Dass es ein Zusammenwachsen zwischen HR und PR gibt, würde ich sagen, wird eher im Einzelfall passieren. Also wir haben jetzt auch da gerade ein Beispiel von einem Unternehmen, wo genau das passiert, aber das ist wirklich eher eine Ausnahme, dass sozusagen die HR oder Kommunikationsführungskraft beides übernimmt, für beide Bereiche zuständig ist und das in einem größeren Konzern erlebt man im Moment sehr selten. Ist vielleicht auch nicht überall immer sinnvoll. Ich glaube, das ist immer so die Grundfrage, die sich auch bei der Thematik Marketing und Kommunikation gehört zusammen oder nicht stellt. Es macht halt nicht immer Sinn. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Unternehmen, in welchem Kontext, in welchem Markt ist man, wie ist so die grundsätzliche Herangehensweise. Deswegen auch da ja kein pauschaler Trend sozusagen an der Stelle. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses ganze Thema, wir hatten es gerade eben, datenbasierte Kommunikation wachsen wird. Ich kenne inzwischen viele Kommunikationsabteilungen, die selbst Programmierteams beschäftigen, weil sie bestimmte Aufgaben auch in dem Bereich nicht mehr an Agenturen oder andere Dienstleister auslagern wollen. Das zeigt ja auch, dass Kommunikationsabteilungen in Zukunft anders aussehen werden, als sie es vielleicht heute zum Teil noch tun.
Deswegen vielleicht ganz zum Schluss nochmal deine, lass es drei wichtigsten Tipps oder Ratschläge sein für uns als Kommunikationsprofis. Wie bleiben wir auch in Zukunft für unsere oder für potenzielle Arbeitgeber attraktiv?
Ach, das ist, ich finde die Frage immer gar nicht so einfach, weil das ist die Antwort, die mir da eigentlich immer so als erstes einfällt, die kommt eigentlich so aus meinem Alltag und klingt immer so banal. Ich würde sagen, mit offenen Augen die Entwicklung beobachten, die in der Branche passieren, ist schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft. Mit Neugier da unterwegs sein und wirklich sich intensiv auch mit Entwicklungen zu beschäftigen und sie zu durchdringen und zu verstehen. Das kann man tun, indem man sich weiterbildet, indem man Trainings macht, indem man persönlichen Austausch sucht, indem man ein gutes Netzwerk pflegt, über das man viele Inhalte auch mitbekommt, also weniger einfach nur Netzwerken im Sinne von, ich brauche einen weiteren Kontakt für den nächsten Jobwechsel oder so, sondern einfach um zu lernen. Peer-to-Peer-Learning ist ein Stichwort in dem Kontext. Ich glaube, das ist extrem wichtig und nicht so selbstverständlich, wie es sich vielleicht gerade anhört. Ein anderer Punkt ist, aus meiner Sicht keine Scheuklappen haben. Also ich spreche immer noch mit sehr vielen Menschen, die tatsächlich sich schwer tun, zu akzeptieren, dass in manchen Bereichen das Thema Marketing eine wichtige Bedeutung hat, auch in dem Kommunikationskontext oder in der Zusammenarbeit zwischen Kommunikation und Marketing, die Schwierigkeiten haben, sich darauf einzulassen, dass bestimmte Entwicklungen wie in Richtung eben datenorientierte Kommunikation gibt, die einfach eine wichtigere Rolle spielen. Ich glaube, das ist also so gesehen schon ein wichtiger Punkt, da einfach eine gewisse Offenheit mitzubringen. Und ja, ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir jetzt hier über Ratschläge sprechen, dann ist es vielleicht auch nochmal der Punkt, den ich anfangs oder zwischendrin auch schon mal sagte, einfach versuchen zu verstehen, was los ist am Markt, aber was konkret auch ein Arbeitgeber braucht. Was für ein Problem ist da? Was muss gelöst werden? Und dann im zweiten Schritt sich zu überlegen, welchen Beitrag kann ich persönlich dazu leisten? Und nicht umgekehrt erst zu überlegen, was kann ich alles Schönes und wie erzähle ich das jetzt allen? Das ist sicherlich nicht der zielorientierte Weg, sich auch in dieser Branche dann weiterzuentwickeln.
Das sind drei schöne Tipps zum Abschluss, die, glaube ich, einige von uns wirklich schon beherzigen, aber ich glaube auch ganz, ganz viele vielleicht auch irgendwie durch Corona so ein bisschen die Scheuklappen stärker wieder aufgesetzt haben, weil es im Moment auch nicht so viele Branchen-Events gibt oder die nur digital stattfinden und deshalb statt mit offenen Augen eher mit geschlosseneren durch die Welt gehen. Also insofern, Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Zeit, die du uns hier im Podcast im Gespräch gegeben hast, und dann drücken wir dir die Daumen für das letzte Quartal, dass das genauso arbeitsam für dich zu Ende geht, wie es sonst in diesem Jahr war. Und dann gucken wir einfach, was die Zukunft bringt. Vielen Dank.
Bin gespannt. Ja, vielen Dank.
Danke auch von mir, lieber Thomas.
Vielen lieben Dank euch.
Tschüss.
Ciao, bis bald.
Ciao.